Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen sehr schönen Nachmittag. Hier ist die Plattform. Hier ist auch Lotte Stevens für Sie. Also Stevens, so spricht man es auf Flämisch aus. Stevens, was ihr am liebsten sagt. Und bei mir im Studio hier ist Lothar Heuson. Willkommen.
Hallo, grüß dich.
Ich habe vorher gefragt in unserem Vorgespräch, sollten wir dich noch ganz groß und breit vorstellen, weil du bist ja auch in diesem Radio ganz oft zu hören.
Des Öfteren,
genau, und auch schon sehr, sehr lange dabei. Aber trotzdem, für alle, die vielleicht heute in diesem Moment gerade zum ersten Mal einschalten bei Free FM, willkommen. Und Lothar, wer bist du? Was machst du alles in Ulm?
Wer bin ich eigentlich? Ja, ich glaube, das Bekannteste und von daher auch das Wichtigste lange, lange Zeit gewesen. Ich bin nach Ulm gekommen wegen der Ulmer Volkshochschule, also der FH, und habe dort anno 1981 den Fachbereich, den politischen Bereich übernommen, Politik, Gesellschaft, Umwelt, und habe dann 35 Jahre lang genau diesen politischen Bereich mit sehr viel Enthusiasmus und mit sehr viel Spaß und Freude auch gemacht, und bin dann vor 2,5 Jahren schäbigerweise altersmäßig verrentet worden. Also musste im Prinzip dann auch aufhören mit diesem Brotberuf, wie man das nennt.
Obwohl du noch keinen Bock hattest.
Obwohl ich eigentlich im Jargon der Eigentlichkeit noch keinen Bock hatte. Und nichtsdestoweniger, aber es gibt ja noch viele, viele Aktivitäten, die man schon damals gemacht hat und die man jetzt weiter machen kann. Darunter eben Radio. Also wir sind tatsächlich damals mit der Kontraste-Sendung des Lateinamerika-Komitees ziemlich in den Frühzeiten von Radio Free FM, also vor über 20 Jahren, eingestiegen und haben seitdem auch eine regelmäßige Sendung, zwar alle zwei Wochen, also das ist jetzt nicht gerade gehäuft, aber für uns als relativ kleine Gruppe hält es schon ganz schön in Atem und macht halt viele andere Sachen.
Also Spezialistin in politischer Bildung bist du dann, Lateinamerika ist auch eine deiner Spezialisten.
Ja, das ist schon eine meiner Spezialgebiete. Ich habe halt sehr, sehr früh angefangen, eigentlich noch in der Schule, in der Spätphase der Schule, angesichts der ja dann beginnenden Militärdiktaturen in Lateinamerika, Chile, Argentinien, Uruguay, Brasilien, mich politisch in Sachen Lateinamerika solidaritätsmäßig zu engagieren. Bei uns in der Gegend, das war das Rhein-Main-Gebiet, aus dem ich dann damals gekommen bin, waren auch sehr viele Flüchtlinge aus vor allen Dingen Chile damals, und von daher hatten wir früh Kontakte miteinander. Und diese,
da wird es konkret. Also dann,
so ist es,
dann
da wird es konkret.
Um auch,
Und diese Lateinamerika-Thematik hat mich dann bis heute nicht mehr losgelassen. Also das ist schon auch so ein Schwerpunkt der Tätigkeit.
Und heute bist du ja hier als Vertreter von dem Ulmer Netz für eine andere Welt.
Ja.
Dieser Verein, seit 2015 gibt es diesen Verein in Ulm. Und ja, da sind dann natürlich ganz viele andere Vereine Mitglied. Ich weiß nicht, diese Vereine und so, die haben natürlich nicht so viel Macht, würde ich sagen. Darüber werden wir heute auch ein bisschen reden. Es geht eigentlich
daran
auch um Macht auch und um politische Macht
natürlich.
Und heimliche Macht und so weiter. Ja. Es geht um diese Zukunft-Werkstatt am Samstag. Aber ja, zu deiner Person noch, wo bist du noch alles involviert in Ulm? Weil irgendwie kann man, wenn man ein bisschen interessiert ist an politische Bildung, an diese andere Welt, an irgendwelche Aktivitäten, die eben sozial sind und Menschen im Mittelpunkt stellen, dann begegnet man immer wieder Lothar Heuson.
Das ist so toll auch an der Angelegenheit. Ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich damals wegen der FH gekommen nach Ulm, und es kann das so pathetisch durchaus sagen. Das war der Treffer meines Lebens. Also wirklich in jeder Hinsicht, weil sich über dieses, ist ja mehr als nur Programme zu organisieren für ein Semester. Man lernt dabei unheimlich viele Leute kennen. Man lernt ganz viele Kooperationen zu knüpfen. Und man lernt sich auch unentwegt weiterzuentwickeln. Und meine große Leidenschaft konnte ich eigentlich da umsetzen, die ich mir schon während des Studiums in gewisser Weise immer erarbeitet hatte. Also daran zu arbeiten, um mal auch auf deinen Begriff der anderen Welt oder des Vereins Ulmer Netz für eine andere Welt zu kommen, tatsächlich auch an einer anderen Welt als nur der bestehenden zu arbeiten. Ja. Und ich hatte das Glück, dass ich über die VH sehr, sehr viele Leute dann auch kennengelernt habe. Also Leute, mit denen man auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten konnte. Mhm. Also vielleicht nicht alle Leute in Ulm, die man so traf, haben dieses Kaliber erfüllt, aber doch ganz viele. Und wenn man so seine Leidenschaft drin hat, im Prinzip auch so ein ganzes Stück Leben damit verbringen will und dafür netterweise, das sage ich jetzt mal ganz keck, auch noch regelmäßig mit Gehaltszahlungen versehen wird, dann ist es natürlich eine ganz tolle Geschichte, wobei viele von diesen Aktivitäten haben sich jenseits, also der unmittelbaren Volkshochschule, abgespielt. Ja. Aber die Kontakte, die man bekommen hat, dann auch außerhalb des direkten Berufslebens, sowas gibst du einfach nicht auf. Und jetzt habe ich eben auch noch das, ja, in dem Fall das Privileg, ein bisschen mehr Freiräume zu haben, dadurch, dass ich das offizielle Arbeitsleben beendet habe und bin jetzt auch im Behandlungszentrum für Folteropfer nochmal ganz gezielt eingestiegen oder in dessen Förderverein oder im Verein Ulmer Weltladen, im Lateinamerika-Komitee sowieso noch. Und von daher sind das alles Dinge, die sich ergeben haben über diese vielen Jahre in Ulm. Finde diese Stadt einfach super toll, das kann man gar nicht anders sagen. Und die Möglichkeiten, die man hier hat. Und jetzt, hört man ja nicht auf, wenn man eine bestimmte Altersgrenze erreicht hat und sagt dann, jetzt interessiert mich das nicht mehr, ich löse jetzt Kreuzworträtsel oder was weiß ich, schaue mir die Fernsehprogramme an.
Sondern
kann man auch machen. Genau, aber nicht, wenn man Lothar Häuser heißt, also genau. Das mal so zu sagen.
Das ist jeder so überlassen, wie er es machen möchte. Auf jeden Fall, ein Netzwerk ist natürlich wichtig. Also und in Ulm ist eigentlich eine Stadt, die ist, glaube ich, groß genug, um doch viele Menschen erreichen zu können.
Absolut.
Aber klein genug, um wirklich ein Netzwerk auch ausbauen zu können.
Also ich finde schon, dass diese Stadt eine bestimmte Größe hat, die gut ist. Also von der Zahl der Menschen, die hier sind. Weil so klein, ich wohne in einem Dorf und ich kann dazu nur sagen, die Formen sozialer Kontrolle in diesem Dorf. Auch ein Kollege von mir hat mal gesagt, Dörfer sind Not- und Terrorgemeinschaften. Also ganz so schlimm ist es nun auch wiederum nicht. Aber was er damit meinte, war natürlich, dass man da so sehr stark auch unter Kontrolle steht.
Soziale Kontrolle
steht. Und das ist Ulm. Und wiederum ist es eine Größenordnung, wie gesagt, die das nicht so mit beinhaltet. Und gleichzeitig ist es kein anonymer Moloch. Also wir sind hier keine Hunderttausende von Einwohnern Stadt oder Millionenstadt, wo es dann alles anonym nebenher geht. Also und die Leute finden sich dann auch leichter, die miteinander können. Das ist, glaube ich, so eines der wichtigen Erkenntnisse.
Ja, okay. Nachher reden wir über, welche Vereine vielleicht in diesem Ulmer Netz für eine andere Welt sind. Was ist die andere Welt? Sind auch so Fragen, die ich noch habe. Oder wie würdest du dann diese andere Welt definieren? Und dann geht es natürlich um Samstag, diese Zukunftswerkstatt. Reden wir nachher weiter in der Plattform mit Lothar Häuser und ein bisschen Musik jetzt. Lothar Häuser von dem Ulmer Netz für eine andere Welt e.V.
E.V.,
genau. weil das ist ein Verein mit mittlerweile wie vielen anderen Vereinen drin? Also ein Verein von Vereinen.
Ein Verein für Vereine.
Für Vereine.
Aber es können auch theoretisch, und es ist auch durchaus praktisch der Fall, können auch Einzelpersonen dort Mitglied werden. Aber gedacht ist es tatsächlich als ein Forum, also als ein Verein für Vereine, also als quasi eine Vernetzungsinstitution. Du willst jetzt sicher die Frage stellen, warum macht man sowas, ein Verein für Vereine? Reichen die Vereine nicht?
Wieso? Und wie hat das angefangen? Wer ist da auf einmal drauf gekommen?
Ja, natürlich sind in der Regel dann mehrere Leute darauf gekommen. Aber der Ausgangspunkt war, dass wir hier in Ulm die Möglichkeit bekommen haben, eine Stelle, die über Landesmittel, also baden-württembergische Gelder und über Bundesmittel finanziert wird, immer noch wird. Das heißt, sich ein bisschen zungenbrecherartig eine Welt Regionalpromotoren stellen. Mhm. Ich habe versucht, ohne die Zunge zu zerbrechen, das nochmal zu sagen. Mhm. Und wir haben dann uns engagiert, hier auch die Kollegin, die ein Interesse daran hatte, das zu machen, haben wir uns engagiert, die auch in Ulm hier tatsächlich zu installieren für die Region. Regionalpromotorin-Stelle, also quasi von Heidenheim bis Biberach. Und da bei diesen ganzen Diskussionen ist uns klar geworden, dass es in einigen anderen Städten sowas, das nennt sich oft eine Weltforum, gibt. Also in Mannheim, in Heidelberg, in Freiburg gibt es so etwas. Davon haben wir schon lange auch immer wieder mal geredet, dass es schön wäre, wenn man auch sich gemeinsam vielleicht um größere Aktivität, größere Dynamik auch zu bekommen, gemeinsam zeigen würde. Und diese Geschichte, also der Kampf, wenn man so will, für diese eine Weltregionalpromotorinnenstelle, die hat uns gleichzeitig auch beschert, dass wir gesagt haben, so, jetzt nutzen wir die Gelegenheit, wir haben jetzt diese Stelle und jetzt schaffen wir sowas wie ein eine Weltforum. Und je länger wir darüber nachgedacht haben und geredet haben, schien es uns doch sinnvoll, also es ist nicht nur auf die eine Weltgruppen zu beziehen, können auch gerne mal reden, was meinten das eigentlich eine Welt, aber auf diese Drittweltgruppen, hat man früher mal gesagt, zu beziehen, also die mit Afrika, Asien, Lateinamerika auch engagiert sind, sondern es gilt auch genauso für die Friedensgruppen, es gilt im Prinzip für die Antirassismusgruppen, es gilt für die interkulturellen Gruppen, es gilt für Umweltgruppen, also im Prinzip, die was gemeinsam haben. Und es macht jetzt keinen Sinn, einen Verein der Vereine nur in einem ganz engen Spektrum zu machen. Und dann haben wir erste Gespräche diesbezüglich geführt, also mit Umweltgruppen, mit Friedensgruppen, und alles sagt, also das ist aber eine richtige Geschichte, das wollen wir gerne tatsächlich auch betreiben und das wollen wir gemeinsam dann auch auf die Wege bringen, haben wir dann auch gemacht. Und im Jahr 2015, ist ja noch nicht so dramatisch lange her, im Jahr 2015 war es dann soweit, dass wir diesen Verein ganz formell gegründet haben, der heute, ich habe es glaube ich vorhin schon mal gesagt, 23 Mitgliedsgruppen hat neben den Einzelmitgliedern.
Ja, und jeweils in den Vereinen sind natürlich auch
so ist es. Also,
viele Menschen, das halt insgesamt vertretet also, ihr schon eine ganze.
Wir haben immer schon gesagt, also als ich habe ja viele Jahre, ich habe zwar immer gesagt, Lateinamerika-Komitee zum Beispiel betrieben, und wir hatten hier in Ulm 20 Jahre lang einen Verein, einen Städtepartnerschaftsverein mit vielen Basisgruppen wiederum getragen, der sich gekümmert hat um partnerschaftliche Beziehungen zu einer Stadt in Nicaragua, also in Mittelamerika mit Chinotega. Dieser Verein ist auch durchaus in der Ulmer Öffentlichkeit bekannt geworden, und wir haben schon immer gesagt, Mensch, das wäre so wichtig, wenn wir uns auch institutionell vielleicht auch selbst zwingen würden, dann auch stärker in die Öffentlichkeit zu gehen und zu kooperieren. Und wir sind in diesem Spektrum, können wir es uns gar nicht leisten, uns nur auseinanderzunehmen als Einzelvereine, wenn wir noch kenntlich bleiben wollen. Es gibt mittlerweile so viele Initiativen, so viele Gruppen, so viele Möglichkeiten, sich zu engagieren oder gegebenenfalls auch so viele Möglichkeiten, in Veranstaltungen zu gehen. Wir müssen gucken, dass wir da zusammen die Kräfte bündeln und zusammen auch weiterhin in der Öffentlichkeit überhaupt kenntlich bleiben. Also das waren alles solche Antriebe, die letztendlich, da kann ich es kurz machen, letztendlich zusammengeführt haben in diesem Jahr 2015. Wie gesagt, aufgrund des Engagements für diese Stelle, diese eine Weltregionalpromotorinnenstelle, dass wir gesagt haben, aber jetzt. Und jetzt machen wir das. Und ich finde das bisher auch eine ganz erfolgreiche Geschichte. Man sagt, 23 Organisationen sind jetzt schon mal zusammen.
Ja, und wenn jetzt eine Organisation zuhört, ein Verein hier in Ulm, jemand, der sagt, okay, könnten wir auch dazu passen? Was sind die Voraussetzungen, um als Verein dann beizutreten? Gibt es da irgendwelche Wünsche oder genau?
Ja, das ist ja das, du hast vorhin schon so schön, e.V., das ist ja bei eingetragenen Vereinen so, dass sie eine Satzung haben, also sind wir ganz im Vereinsrecht platziert, dass sie eine Satzung haben, dass sie bestimmte Aufgaben in dem Vereinszweck, der in der Satzung steht, dann formulieren. Und bei uns ist dieser Vereinszweck eben ganz eindeutig. Wir sind ein Forum von und für Gruppen, Initiativen, Vereine, gegebenenfalls auch Einzelpersonen. Mhm. Und jetzt kommt's, die in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit, also das, was man eine Weltarbeit nennen könnte, in der Friedensarbeit, in der Völkerverständigung, in interkulturellen Begegnungen, also auch Vereine, die migrantisch organisiert sind, in der Bildungs- und Kulturarbeit, für das, was man nachhaltige Entwicklung nennt, die da engagiert sind. Also wer in diesem Spektrum ist und da ein Interesse daran hat, sich mit anderen zusammenzutun, um wie gesagt möglichst die eigenen Kräfte noch mal stärker zu machen, dann ist das genau das Richtige. Also in dem Kontext letztendlich ist es. Und natürlich gibt es Träume, auch von unserer Seite größer zu werden, weil je mehr dann letztendlich sich beteiligen, desto besser sind ja auch die Chancen, ich habe vorhin schon mal gesagt, sich kenntlich zu machen und sich öffentlich zu platzieren.
Ja. Man kriegt einfach vielleicht mehr.
Und
mehr
da
Raum.
Ich der Kassierer bin, dieses Ulmer Netzes für eine andere Welt, kann ich sagen, oder ich finde das zumindest so, ich finde auch die Mitgliedsbeiträge sind ziemlich moderat. Also ein paar Cent sollte man zumindest haben, das ist nämlich 36 Euro im Jahr.
Okay, ja.
Das geht eigentlich schon noch. Wir wollten natürlich diesbezüglich auch niemanden ausschließen, weil, wie gesagt, es gibt auch Initiativen und Foren. Also man muss auch, wenn ich das noch dran setzen darf, man muss jetzt nicht unbedingt ein e.V. sein, also ein eingetragener Verein, um da beizutreten. Also Initiativen, lose Bündnisse, wenn sie in diesem Spektrum sind, die ich vorhin genannt habe, den der Vereinszweck einfach vorschreibt, dann wäre das super, wenn das vielleicht so ein kleiner Kick-off wäre, sich tatsächlich da auch zu beteiligen.
Und ganz praktisch, wo kann man sich dann irgendwie melden oder wo findet man euch?
Also die,
Internet?
Genau, man findet uns im Internet, also nicht im All, sondern wirklich im Internet. Wenn man Ulmer Netz eingibt, dann wird man es finden, Ulmer Netz für eine andere Welt. Wir hätten natürlich ganz gern ulm-netz.de gehabt, das war aber schon vergeben und deshalb sind wir auf .org gegangen. Und aber ansonsten, wenn man in den Suchmaschinen, ich sage jetzt keine Namen dazu, wenn man in die Suchmaschinen Ulmer Netz eingibt, dann wird man darauf kommen.
Ja. Jetzt zu dem Namen Ulmer Netz für eine andere Welt. Diese andere Welt, also das ist so, was ich mich frage. Ich verstehe schon, was ihr damit meint, aber könntest du das ein bisschen mehr erklären, was dann diese andere Welt ist?
Also wir kommen ja ursprünglich aus diesem eine Weltbereich, da muss man auch wiederum erklären. Früher hat man zu diesen eine Weltvereinen in der Regel dritte Welt Engagementvereine gesagt. Und dann schien es zunehmend in den letzten Jahren, so, eigentlich sind wir doch eine Welt. Warum selektieren wir die Welt?
Weil dritte Welt sind dann Länder, die eben noch.
Das sind die Länder. Heute sagt man dann, so ist das. Das sind dann die Länder des, heute würde man sagen, des globalen Südens, der südlichen Hemisphäre. Ja. Aber alle wussten, wenn es um dritte Welt geht, dass es um Asien, Afrika, Lateinamerika, eben um den globalen Süden geht. Und das erschien dann schon gerade den Akteuren. Jetzt selektieren wir, also wir sind die erste Welt, also sind damit
wir
bedeutungsvoller.
Sind auf dem ersten Platz
und so ist es. Und die anderen sind dann, ich habe mir zugegebenermaßen, ich vergesse den Faden nicht, warum du dann auch wissen willst, oder weil du zu Recht wissen willst, was meint denn das eigentlich mit dem anderen, aber ich habe mir immer auch ein bisschen schwer getan, um das an der Stelle zu sagen, das nur alles untergehen zu lassen in diesem Begriff der einen Welt, weil diese Welt ist nicht eine Welt. Schön wäre es, wir arbeiten daran, dass es und die Philosophie oder die Vision auch unserer Tätigkeit letztendlich mal eine Welt zu werden, aber diese Welt ist gnadenlos in ihren Möglichkeiten unterschieden.
Also extrem gespalten.
Es gibt auch nicht nur drei Welten, Es gibt 4, 5, 6, 10 Welten, die alle sehr, sehr unterschiedliche Lebensmöglichkeiten beinhalten. Während wir hier, ich sag mal ein starkes Wort dazu, während wir hier doch mehr oder weniger bei aller Unterschiedlichkeit, die es auch in der Bundesrepublik gibt, aber mehr oder weniger einen imperialen Lebensstil pflegen können, gibt es viele Länder, die es überhaupt erst, oder Menschen in Ländern, die es überhaupt erst ermöglichen, dass wir diesen imperialen Lebensstil haben. Und an die wir dann wiederum auch unseren Schrott wieder zurücktransportieren, nachdem wir erst ihre Ressourcen ausgebeutet haben. Also von daher verkleistert, weil für mich eine Frage, verkleistert denn dieser Begriff von eine Welt nicht die realen Zustände in dieser Welt? Also indem sie so vorgaukelt, wir haben doch eigentlich gemeinsame Zustände. Nein, haben wir nicht. Aber mittlerweile kann ich mich natürlich auch damit anfreunden, weil es sich tatsächlich so ergeben hat. Und man muss es immer noch ein bisschen erklären, dass wir natürlich genau anstreben, diese letztendlich eine Welt zu haben, in der wir alle ja, im besten Falle erfüllt und glücklich leben können. Um es mal auch da so nochmal etwas pathetisch zu sagen.
Okay. Es geht natürlich heute auch um, ja, was jetzt am Samstag
passiert. Lass mich nochmal sagen, also das ist, weil du vorhin gefragt hast, will das ja nicht vergessen. Vorhin habe ich noch großartig gesagt, ich vergesse den Bogen nicht. Und das ist so diese Vorstellung, deshalb haben wir da sehr, sehr, sehr lange diskutiert. Ich glaube, überhaupt die meisten Diskussionen haben wir über die Namensfindung geführt. Jetzt klingt das so flüssig.
Streit gehabt von wegen.
Nein, gar nicht mal Streit, aber so, was ist denn das eigentlich Treffende, dann können wir das deutlich machen. Natürlich ist man immer im Gespräch dann für eine bessere Welt. Mhm. Aber nichts ist subjektiver als der Begriff von besser. Ja. Also weil es gibt nicht besser den Einheit. Also besser für wen? Besser. Genau, besser für wen? Und es gibt viele, viele, viele Begriffe von besser. Und nachdem auch ja nur dieser Begriff von Weltverbesserer und glaube ich, als Kampfbegriff auch genutzt wird für die andere Seite. Oder Gutmenschen und lauter solche Geschichten. Das wird ja sehr instrumentalisiert, um dich selbst quasi so ins Lächerliche dann zu ziehen. Ja. Ach, gehörst du auch zu den Weltverbesserern? Ich gebe ganz offen zu, dass ich offensiv gerne ein Weltverbesserer wäre und mich auch bemühe, ein bisschen die Welt zu verbessern in meinem Sinne. Mhm. Oder auch die Welt tatsächlich lieber gut statt schlecht zu machen. Und da lieber auch ein Gutmensch statt ein Schlechtmensch bin. Aber da ist der Begriff von andere Welt, wie ich es gerade genannt habe, vielleicht der bessere und nicht ganz so belastet wie diese bessere Welt. Aber wir kämpfen tatsächlich, dass Menschen solche Lebensverhältnisse haben, und zwar überall auf dieser Welt, nicht nur hier, die ihnen Würde, die ihnen die Möglichkeit, sich zu entfalten, zu entwickeln gibt. Hm. Und da ist es bei weitem nicht überall auf dieser Welt der Fall.
Ja. Und das ist dann diese andere Welt, die...
Und da bin ich schon eben, und das hat natürlich sehr heftig damit zu tun, mit Friedensaktivitäten, ganz heftig mit Umweltaktivitäten, ganz heftig mit entwicklungspolitischen Aktivitäten, mit sozialen Aktivitäten, um, wie gesagt, diese Welt tatsächlich nicht nur mit Almosen oder mit Spenden zu beglücken, sondern tatsächlich sie grund in ihren Strukturen zu verändern.
Ja, genau, größere Änderungen kann man ja auf politische Ebene schon machen.
Ja, ich war immer der Meinung, um das mal so zu sagen, von der ersten Stunde an, als ich angefangen habe, Drittweltarbeit zu machen, Lateinamerika-Arbeit zu machen, war ich immer der Meinung, es ist zwar schön, wenn man auch Projekte vor Ort gegebenenfalls machen kann oder unterstützen kann, aber die wichtigste Arbeit diesbezüglich findet vor der eigenen Haustür statt. Mhm. Wir setzen hier Bedingungen. Also jetzt nicht wir als Person, aber die Regierungen dieses Landes setzen ganz entscheidende Bedingungen, indem sie Zölle zum Beispiel setzen für Produkte, indem sie nicht tarifär, nennt sich das oft, also indem sie einfach wirtschaftliche und soziale Bedingungen setzen, die dann in den Ländern des Südens für entscheidende Konsequenzen sorgen. Ja. Und darum zu kämpfen, dass dies von vornherein solidarischer oder im besten Falle solidarisch stattfindet. Wir hatten ja diese, das ist so eines der zentralen Anliegen. Wir hatten ja die ganze Debatte um TTIP, um dieses Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union. Und dabei ging es immer auch uns in der Auseinandersetzung, auch in der Kritik dieses Abkommens, nicht darum, das eine oder andere, also sind wir jetzt für gelbe Rücklichter statt rote Rücklichter, das ist ja gar nicht das Thema. Aber wird nicht damit eine bestimmte Logik einer Weltwirtschaftsordnung, ich würde noch weitergehen, die Logik einer bestimmten Weltordnung festgeschrieben, die einzelne Länder oder Menschen in einzelnen Ländern glücklicher macht als in anderen Ländern und denen dieses Glück der einen vom Unglück der anderen abhängt. Das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt.
Ja. Wir unterbrechen kurz.
Oh mein Gott, gibt doch noch so viel zu sagen.
Für die Nachrichten jetzt, die hat unser Reporter aus dem White House, nee, leider nicht, leider haben wir
leider
da
nicht. Daran arbeiten wir
keinen
dann noch
direkten Draht, weil sonst würde ich hier das Telefon nehmen und mal irgendwie meine Meinung sagen. Nee. Ein bisschen genau. Musik können wir dazu schon brauchen. Warhouse ist eine belgische Band und die haben einen Song geschrieben, Mad World oder Treffend.
Treffend.
Die andere Welt, was die ist, haben wir gerade eben schon besprochen.
Zumindest versucht zu besprechen.
Versucht, keine Panik, lieber Zuhörer, wenn du jetzt gerade eingeschaltet hast, man kann diese Sendungen auch immer nachhören auf unserer Webseite. freefm.de kann man in die Mediathek schauen, da kann man alles, jede Sendung 7 Tage lang nachhören und die Plattformsendungen speziell werden auch nochmal online gestellt. Die kann man dann immer viel länger Zeit nachhören, wenn ihr wollt. Ulmer Netz für eine andere Welt ist ein Verein mit vielen anderen Vereinen seit 2015.
15. Genau. Verein der Vereine.
Genau, Verein der Vereine, weil Vernetzen ist halt immer gut. Da erreicht
zumindest
man,
solange man sich nicht in diesen Netzen erhängt.
Genau.
Und daran versuchen wir zu arbeiten.
Sehr gut. Ihr macht mit dem Verein schon seit Gründung jedes Jahr eine Zukunftswerkstatt. Und auch jetzt diesen Samstag. Was sind diese Zukunftswerkstätten?
Du hast ja schon gesagt, das ist, jetzt sage ich mal, eine Dachorganisation, ein Forum unterschiedlicher Vereine von der Idee her. Aber es ist natürlich auch wichtig, gemeinsam Themen zu haben, gemeinsam auch untereinander sich zu positionieren, auszutauschen. Auch im Idealfall neue Leute, die nach Ulm kommen, ja, die hier sich engagieren wollen, im besten Falle auch mal zu zeigen, Mensch, es gibt hier ein ganzes Spektrum übrigens von Möglichkeiten, sich zu engagieren, also auch so ein Stück Information auch zu machen.
Ja.
So Ausgangspunkt der ersten Zukunftswerkstatt anno 2015 war ein Vortrag, den wir hier hatten in diesem Frühjahr 2015, der uns sehr inspiriert hat. Hier gewesen ist damals Alberto Acosta. Alberto Acosta ist aus Ecuador, hat in Deutschland studiert, das erleichtert die Geschichte mit der Sprache, und ist einer der Inspiratoren gewesen von einem Projekt in Ecuador, war auch der Präsident der verfassunggebenden Versammlung, das sich Buen Vivir, also das gute Leben, ich würde lieber dazu sagen, das erfüllte Leben, ein Konzept, das vor allen Dingen im Andenraum eine große Rolle spielte, und zwar nicht bei der weißen Oberschicht oder den weißen Eliten, sondern ganz, ganz viel bei den Indigenen, also bei der sogenannten Indio-Bevölkerung, eine alte Traditionslinie. Was macht denn eigentlich ein gutes, ein erfülltes Leben aus? Ein Aspekt davon ist auch, dass man der Natur explizit Rechte zuordnet. Es gibt sowas wie die Rechte der Natur, nicht um sie schneller abholzen zu können oder besser vernutzen zu können, sondern im Prinzip auch ein Eigenleben der Natur. Ich finde das immer ganz eine wunderbare Geschichte und nicht nur so ein instrumentelles Verhältnis dazu. Und das hat uns sehr inspiriert, also auch, dass es mit diese Art von Wirtschaftsmodell so schlicht nicht weitergehen kann, wenn wir nicht diese Welt zu Ende bringen wollen. Und zwar in durchaus überschaubaren Zeiträumen zu Ende bringen wollen. Also einfach anders, also Postwachstum nennt sich dann sowas. Ja. Also einfach, dass diese Wachstumsideologie auch nicht weitergeht. Und das haben wir dann in der ersten Zukunftswerkstatt ein paar Monate später dann versucht, nochmal für uns zu reflektieren. Und es kommt, wie gesagt, ursprünglich die Idee aus dem Andinenraum, also aus Peru, Bolivien. Und was heißt denn das hier für ein Land im mittleren Europa oder im westlichen Europa? Und was heißt das hier eigentlich für industrielle Zusammenhänge? Und das war so der Ausgangspunkt, auch nochmal untereinander zu diskutieren, welche Inspirationen könnte es dann dazu geben? Und dann waren dann doch relativ viele Leute und es war eine lebendige Diskussion. Dann haben wir gesagt, das müssen wir in einem Jahr wieder weiterführen, weil Zukunftswerkstätten jede Woche ist dann doch vielleicht ein bisschen übertrieben. Und dann haben wir das zweite Mal auch darin gearbeitet und mit neuen Initiativen, so ein bisschen inspiriert von der ersten Zukunftswerkstatt. Daraus hat sich zum Beispiel eine Gruppe entwickelt, die ausgesprochen spannend läuft, ausgesprochen auch politisch interessant läuft, Die West Ulm. Die West heißt, ursprünglich kommt es daher, Geld zurückzuziehen aus Geldinstituten, aus Banken.
Also nicht
zu investieren, sondern zu entinvestieren, genau, quasi. Geld zurückzuziehen aus Investitionen, die in die Klimakatastrophe gehen, in die Erdüberhitzung gehen, also wo es darum geht, im Prinzip dann Klimaneutralität zu fördern und nicht das andere. Das ist mittlerweile eine Geschichte, ich würde es mal mit dem Schlagwort ethische Geldanlage versehen, weil es geht weit über die Klimageschichte hinaus. Da gibt es mittlerweile eine Ulmer Gruppe, die hier vom BUND in Ulm, also für den Bund Umwelt und Naturschutz, auch so ein bisschen koordiniert wird, oder nicht nur ein bisschen koordiniert wird, und eine ganz, ganz spannende Geschichte macht. Jetzt gerade dieser Tage, vorgestern in der Volksbank einen Termin hatte, auch quasi einen Fortbildungstermin hatte für Leute in der Volksbank. Also das hat sich aus dieser zweiten Zukunftswerkstatt entwickelt.
Aber das sieht man schon, das ist schon, es gibt schon Alternativen.
Natürlich gibt es Alternativen.
Du hast am Anfang der Sendung ganz neutral die Suchmaschinen genannt. Es gibt Suchmaschinen online, die pflanzen Bäume
für so viel, dass
du was suchst.
Genau.
Und ich habe auch für mich irgendwann entschieden, ich nutze jetzt die Suchmaschine.
Genau.
Und natürlich kann man sich das schwierig vorstellen, dann sehr konkret, wie kann ich denn durch die Nutzung von so einer Suchmaschine einen Baum pflanzen? Das hört sich dann irgendwie so sehr abstrakt an. Aber wenn man dann sich da ein bisschen einliest und die haben natürlich auch viele Informationen darüber, dann denke ich, ja, okay, natürlich, weil es zahlen auch, es werden auch für Werbung und so dann auf diese Suchmaschine gezahlt und so weiter und so weiter. Und so sammeln die dann Geld und so pflanzen die dann Bäume. Und es ist schwierig zu glauben, dass es wirklich anders kann.
Und ich bin auch immer skeptisch. Es klappt, ja.
Aber in dem Moment denke ich, okay, wenn ich damit meine Arbeit machen kann und suchen, was ich möchte, warum dann nicht diese andere Suchmaschine nutzen?
Genau.
Oder? Und alternative Geldanlage und so weiter ist auch.
Und es gibt, also möglich. Das muss man auch sagen, dass wir scheinen immer so hilflos zu sein, auch als Individuen und so ausgeliefert. Und man kann ja, also wie oft ich das im Laufe meines mittlerweile etwas längeren Lebens gehört habe, man kann ja sowieso nichts tun, man ist ausgeliefert. Und also kannst sehr wohl etwas tun. Das
man
kannst du
wissen,
sicher
man
in der Regel nicht alleine. Also du brauchst auch schon andere Leute. Also insofern, je mehr man da miteinander tut, desto besser in der Regel. Und man muss natürlich auch wissen, nicht nur, ich tue ja nichts um des Tuns willen in der Regel, sondern auch mit bestimmten Zielen. Und da muss man halt dann schon auch mal gemeinsam darüber reden, wo sind denn die Perspektiven? Und das ist so auch eine Stützgeschichte. Da hilft auch so ein Ulmer Netz durchaus, dass man nicht nur das Gefühl, sondern die Realität dann nicht mehr unbedingt immer so direkt empfindet, ganz alleine zu bleiben. Sondern man kann sehen, man bewegt was, man kann was bewegen, dass man etwas bewegt hat, fördert einem ja wieder sehr von der Motivation, das Nächste zu bewegen. Und das war bei dieser zweiten Zukunftswerkstatt schon auch sehr der Fall, dass wir da vor allen Dingen, würde ich sagen, diese Divest-Gruppe, es waren noch ein paar andere Initiativen dabei, aber diese Divest-Gruppe tatsächlich quasi gegründet haben. Und dann beim dritten Mal haben wir uns dann auch nochmal, das war jetzt im letzten Jahr, Jahr damit auseinandergesetzt, warum machen wir das denn eigentlich? Was ist denn eigentlich unsere Motivation bei der Angelegenheit?
Ja, also, Schuldgefühle?
Ja, Schuldgefühle.
Weil wir denken, wir leben so gut.
Oh, doch eine kleine Spende. Ja. Oder weil wir diesen imperialen Lebensstil denn doch also belastend finden für andere wiederum. Wollen wir uns da entlasten, indem wir uns ein gutes Gewissen verschaffen? Ja. Das ist ja alles legitim, sich genau darüber auch Fragen zu stellen. Also warum machen wir das? Was ist denn eigentlich unsere Motivation hinter der Angelegenheit? Das war auch eine, fand ich, ganz spannende Angelegenheit. Da haben sich auch wiederum Leute gefunden, die dann auch weitergearbeitet haben.
Das fragt schon auch Mut, denke ich, um auf so eine Ebene zu reflektieren, wirklich, warum mache ich das?
Und warum tun wir das eigentlich?
Ja. Ich meine, es ist schon einfacher, würde ich sagen, oder weniger herausfordernd, das ein bisschen irgendwie wegzuparken und zu denken, okay, ich mache das jetzt so und so, mache mir da nicht so viele Gedanken, weil es ist schon irgendwie schwierig genug, dass ihr solche Themen anbringt und bespricht und so, finde ich schon nicht so ganz einfach, oder?
Also wir haben ja auch nicht behauptet, die einfache Rhythmus dazu haben.
Von wegen, wie viele Menschen kann man damit erreichen? Das Große, also das Publikum, ich meine, verstehst du, was ich meine? So diese, das sind ja ziemlich schwere Themen. Es geht genau darum, also ich finde es total wichtig, sowas zu besprechen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für euch nicht leicht ist, die Leute dahin zu kriegen, weil sie meinen, puh, schweres Thema so.
Ja, also
das ist jetzt kein Comedy jetzt, oder so.
Genau, das ist kein Comedy.
Wie geht ihr damit um mit diesen Themen?
Also ich will jetzt mal ganz offen auch eine Zahl nennen. Also in Relation zur Größe Ulms ist es ja nicht gerade die Masse, die wir da erreichen können. Aber bei diesen Zukunftswerkstätten bisher nach den Erfahrungen waren es so zwischen 30 und 50, die da beteiligt, also Personen, die daran beteiligt gewesen sind. Also in Relation zur Größe Ulms ist das gar keine Frage, ein kleiner Teil.
Aber doch ein schöner Austausch.
Aber nichtsdestoweniger, ich finde es immer, also es hätten ja auch nur 3 sein können oder 2,5. Und von daher denke ich, wenn 30, 40, 50 Leute da was mitgenommen haben, die tragen das ja auch dann wiederum weiter.
Das ist
also
es
gibt ja diese Multiplikationseffekte.
Ja.
Und also das ist jetzt nur bezogen auf diese Zukunftswerkstätten. Und ich finde es schon unglaublich klasse. Wir machen ja noch anderweitige Veranstaltungen. Die Mitgliedsorganisationen machen Selbstveranstaltungen. Und ich bin überhaupt nicht resigniert, wenn ich so die Resonanz sehe auf diverse Veranstaltungen. Wir haben ja jetzt gerade Ulmer Friedenswochen gehabt. Auch einige Wochen lang. Und wenn ich sehe, wie viele Leute da gekommen sind, im Schnitt 70, 80 Menschen, dann kann man sagen, weder das Friedensthema ist tot, noch das Umweltthema ist tot, noch sind politische Themen tot. Weil da niemand hinkommt. Und das Schöne an der Angelegenheit finde ich übrigens, dass da noch eine ganze Latte von jungen Leuten hinkommen. Ja. Also damit meine ich nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Generation danach, die oft noch schwieriger zu erreichen ist als Schülerinnen und Schüler. Wenn man da ein gutes Verhältnis zu Lehrern hat, dann kann man da auch was drehen. Also komme in deine Veranstaltung, dafür gibt es dann am nächsten Tag 2 Stunden weniger oder sowas. Da kann man auch Deals machen. Aber so 20, 30, 35-Jährige, die sind oft tatsächlich schwierig zu erreichen.
Ja.
Und da gelingt es aber nicht immer, aber relativ häufig, auch so eine Gruppe, Altersgruppe zu erreichen und zu interessieren an ganz vielen Themen. Die suchen auch was.
Ja.
Und da bieten wir auch Antworten darauf. Das ist, wie gesagt, ein Spektrum, aber das ist kein Minispektrum.
Ja. Schön. Jetzt am Samstag, wo findet es statt? Im Weststadthaus?
Das findet statt im Weststadthaus.
39.
Da sind wir jetzt das erste Mal, beginnen um 9.30 Uhr.
Mhm.
Um 10 Uhr wird es dann ernst. Also wir versuchen ja, weil du gerade gesagt hast, ist das nicht, es erdrückt einem so. Und nein, wir versuchen natürlich auch immer so eine Form.
Das Thema am Samstag ist was, ich meine, Total.
Also um 10 geht es insofern wirklich los. Ich finde, es ist aber auch sehr gepusht, dass wir dieses Thema machen. Es geht um politische Sprache. Also mit dem wir ständig konfrontiert sind.
Die ganze Zeit, also jeden Tag in der
Zeitung.
Also
was nicht gesprochen wird,
überall.
Kommt auch in unseren Hirnen nicht an.
Genau.
Und ich kann noch mal den Spruch, den hatten wir auch mal auf so einem Flyer für eine unserer Zukunftswerkstätten, mit Abschalten war nicht das Hirn gemeint. Also von daher, wir möchten schon gerne unser Gehirn angeschaltet lassen und wollen uns auch weiterentwickeln. Nein, es geht darum, dass wir im Augenblick ganz besonders in der Diskussion um Flucht, um geflüchtete Menschen, um Flüchtlinge, dass wir da quasi klassisch sehen, wie mit Sprache Meinung gemacht wird, wie mit Sprache Hass produziert wird.
Das ist quasi die Wortwahl. Das,
also ich will es mal
so
an dem Ball. Absolut. Ja, und das dann medial auch noch verstärkt wird, indem ständig auch diese Wortwahl dann aufgegriffen wird. Also ich will es mal an dem Beispiel. Die Flüchtlingskrise. Das ist so etwas, da wird überhaupt nicht mehr drüber reflektiert, wenn man das in den Mund nimmt. Das ist die diesen Begriff erfunden haben, mittlerweile total gelungen, das in die Alltagssprache zu transportieren. Ja. Wenn man einen Augenblick denn doch mal das Hirn einschaltet, dann wird man und das analysiert, dann ist damit immer verbunden, dass offensichtlich die Flüchtlinge die Krise sind. Also es wird an den Menschen festgemacht.
Genau.
Und nicht die Fluchtursachen sind die Krise, die Menschen zur Flucht treibt. Ich würde immer sagen, wir haben eine eklatante Menschenrechtskrise. Das kann man wirklich sagen. Diese Menschenrechte sind so in die Krise und so mit Füßen getreten worden und so abgeschaltet worden. Und das ist die Krise. Also um solche Geschichten geht's. Wir kennen es alle aus der Vergangenheit, wenn aus Toten in Kriegen Kollateralschäden gemacht wurden, an der sprachlichen Geschichte.
Ja.
Wenn aus Luftangriffen Luftschläge gemacht werden. Oder man, also apropos abschalten.
Ja, es wird immer
Wenn aus Atomkraftwerken dann Kernkraftwerke gemacht worden sind in der Lobby, dann sind natürlich bestimmte Absichten. Da sieht man schon, welche unendliche Bedeutung und welche eklatante Bedeutung Sprache hat.
Es wird immer irgendwie in die Richtung geschoben, wo es dann passend ist
natürlich,
für den,
natürlich.
Der es ausspricht sozusagen.
Ja.
Und wenn man als Zuhörer dann nicht so ganz wach ist und eben das Gehirn einschaltet, dann ist man ganz schnell, man ist sich davon gar nicht bewusst, von welchen Wörtern. Da genutzt
so ist es. Und das ist eigentlich so der zentrale Punkt. Ich habe mich jetzt ziemlich heftig, das nennt man dann Neudeutsch, Framing.
Ja.
Also welche Bedeutungsrahmen setzt denn das Gehirn für bestimmte Begriffe, für bestimmte Metaphern, also im Prinzip für eine blumige Sprache, die ja so wichtig ist, um auch Leute zu erreichen, um etwas beispielhaft zu machen. Und ich habe den Eindruck, Framing beinhaltet, wenn man sich so die Kognitionsforschung, die ganz viel zu diesem Thema Framing macht und das untersucht. Wenn man sich das anguckt, da gibt es so eine Untersuchung, die sagt, 2% von unserem Denken passiert im Prinzip dann als bewusstes nochmal reflektieren.
Und alles andere?
98% werden quasi im Gehirn vorsortiert. Und nicht indem wir dann sagen, hier Gehirn, schalte dich mal ein, du hast jetzt Flüchtlingskrise gehört, was denkst du denn davon?
Also wenn man die Zeitung liest und dennoch sich so bewusst davon ist, die Wörter, die wir immer wieder lesen und hören, die werden ja bei uns im Unterbewusstsein gespeichert. Und
so ist es.
Sie
werden
halt
ständig gespeichert, befeuern ständig das Gehirn und bilden im Gehirn, wie gesagt, ohne dass man dem Hirn sagt, jetzt schalte dich mal ein, bilden sofort bestimmte Wichtigkeiten oder sie werden gegebenenfalls auch völlig weggeschoben, ohne dass wir es merken. Ja. Ich will mich um diesem 2:98, ich streite mich da nicht um 5% oder sowas, aber ich glaube, eine bestimmte Richtung ist damit klar,
dass
viel gar nicht bewusst ist.
Ja. Also dieses Thema, Lothar Heuson, am Samstag in der Zukunft wird
statt. Dieses Thema am Samstag in der
im
Zukunft.
Im Weststadthaus ab 9.30 Uhr bis 14 Uhr. Gleich reden wir darüber noch weiter, noch mehr Details darüber. Ich möchte schon mal, dass die Zuhörer sich da ein bisschen, für, wie sagt man das, sich das überlegen. Also auf jeden Fall geht es da noch mehr in Detail und so weiter. Heute in der Plattform schon mal eine Vorspeise?
Nein, man sagt das Neudeutsch, Appetizer.
Appetizer.
Da eine kleine Kostprobe.
Kostprobe, das ist das Wort, was ich gesucht habe.
Ich komme ja aus
Belgien. Vielen Dank für die Hilfe. Und ein bisschen Musik spielen wir noch.
Kann
Two Fish schauen. And an Elephant. Echt, ohne Witz. Two Fish and Elephant, Krung Bin ist die Band. Album heißt The Universe Smiles Upon You. Und es ist ein Trio, das so ein bisschen Bitte?
Auch schon fast ein Motto für uns.
Genau. Und es ist ein Trio, das um die Welt reist und sich beeinflussen lässt von also vielen anderen Sounds. Man hört so ein bisschen 60s, 70s, Funk, Soul, auch aus dem Iran und so. Und sie kommen aus Texas. So sieht man
damit
nicht.
Doch mal auch was Gutes aus Texas
genau.
kommt.
Auf jeden Fall. Also Plattform Lothar Heuson hier im Studio
Hallo.
Vom Ulmer Netz für eine andere Welt. Und es geht um die Zukunft Werkstatt jetzt am Samstag im Weststadthaus ab 9.30 Uhr. Und da geht es um die politische Sprache und die
heimliche Macht.
Die heimliche Macht von der Sprache, meinst du dann? Oder die heimliche politische Macht durch Sprache?
Ich meine, das ist mit heimlich, also in Klammern gesetzt, weil es ja oft so ist oder weitgehend so ist, dass wir im Hirn gar nicht großartig dann noch reflektieren über das, was wir hören, sondern dass oft so etwas in die Alltagssprache eingegangen ist und das Gehirn dann also Framing heißt ja nun Bedeutungsrahmen.
Ja.
Und also, dass das Gehirn sofort dann selektiert, das ist wichtig, das ist weniger wichtig oder es auch gar nicht bis ins reale Denken vorkommen lässt.
Ja nicht,
aber es dringt natürlich, je öfter etwas auch formuliert wird, desto mehr reproduziert wird, desto mehr dringt es letztendlich auch in unser Denken ein und wird auch sowas wie geradezu zur Selbstverständlichkeit.
Ja, auch des Denkens. Politiker wiederholen auch immer wieder das Gleiche. Politiker haben dann...
Ja, selbstverständlich, das gehört auch zu diesem Framing. Also ich muss ständig...
so ist es. Wie oft haben wir das gehört?
Ja.
Ist natürlich... positiv.
Und wenn es politisch in die Welt gesetzt wird, also das ist ja auch alles nicht leicht, bestimmte Begriffe als Metaphern zu beschreiben, bestimmte abstrakte Geschichten, also das ist schon auch durchaus etwas, was man können muss und lernen muss. Aber wenn es dann auch noch medial verstärkt wird, dann und so quasi wirklich in den alltäglichen dann gebraucht eingeht, also was nicht gesprochen wird, kann auch nicht gedacht werden.
Ja.
Und darum geht es letztendlich, also um es mal jetzt positiv zu wenden, also wir kennen viele Beispiele, ich habe vorhin ein Beispiel genannt mit der Flüchtlingskrise. Mhm. Was ich auch gänzlich unsäglich fand, ist der Begriff des Asyltourismus zum Beispiel. Wir kennen all diese Metapher, das Boot ist voll und wir denken da nicht an die Schlauchboote der Geflüchteten oder flüchtenden Menschen, sondern wir denken, wir sind doch mit unseren Ressourcen so endlich und unser kleines Boot ist voll, die müssen wir außen weghalten. Oder Flüchtlingswelle, auch das ist immer wieder gekommen, gegen Wellen, gegen Wogen, gegen Tsunamis, müssen wir Sandsäcke bauen. So, und was wir jetzt machen wollen, ist einmal sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, was macht denn Sprache mit uns? Wie wird denn auch Handeln letztendlich durch Sprache bestimmt? Aber wir wollen dabei nicht stehen bleiben. Und da steht man noch ziemlich in den Anfängen. Wir wollen auch selbst daran arbeiten, wie können wir uns denn auch besser darstellen? Wie können wir uns denn verständlich machen? Wie können wir
also
denn,
also
nicht nur immer zu reagieren auf die andere Seite, sondern,
darum geht es am Samstag
das ist ja voll gut. Darum geht es am Samstag auch in spezieller Weise. Und wie gesagt, Zukunftswerkstatt. Also der Begriff der Werkstatt ist in dem Fall, glaube ich, auch ein richtiger. Also wir wollen gemeinsam daran arbeiten, wie können wir uns verständlicher machen, wie können wir Metaphern entwickeln, statt uns nicht mehr abarbeiten an den anderen. Und weil das weiß man auch aus der Framing-Forschung, wenn du nur quasi etwas negativ wiederholst, was von anderer Seite formuliert worden ist, dann stärkt es den Frame der anderen Seite.
Genau. Also Lothar Heuson, was hast du, um heute zu beschließen, noch, Samstag ist ja der wichtigste Termin, oder?
Wobei, nochmal, der Samstag ist ein wichtiger Termin, aber es ist quasi so der Beginn, auch tatsächlich an dem, was ich gerade gesagt habe, zu arbeiten. Also weil das ist keine Geschichte, die jetzt von heute auf morgen sagt, ach na klar, hättest du doch früher gesagt, dann hätten wir schon früher anders gedacht. Das ist ja ein langer Prozess.
Ja.
Und ich glaube nur, wir haben über alles drüber geschrieben, immer die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt drauf an, sie zu verändern. Dieses Motto, so ist ein Satz von Karl Marx, schreiben wir hier überall drüber. Und das ist insofern auch der Auftakt, tatsächlich nicht nur darüber zu reden und zu interpretieren, sondern ganz praktisch daran zu arbeiten, was denn eine andere Welt heißen kann.
Okay, Vielen Dank, Lothar Heuson, für deinen Besuch heute im Studio vom Ulmer Netz für eine andere Welt.
Ganz herzlichen Dank.
Samstag 9.30 Uhr im Weststadthaus, die Zukunftswerkstatt politische Sprache und ihre heimliche Macht. Das war heute die Plattform. Nachhören geht immer www.freefm.de.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.